Bedürfnisse zu verschließen. Zusammengehen bedeutet ausgehend von unserer gemeinsamen Hülle des Kindergottes an der Einheit zu leben.
Liebe Frau Dr. Großebner, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke herzlich für die ehrende Einladung zu diesem Seminar, das in diesem Semester unter dem auf Papst Leo den 14. Bezug nehmenden Rahmenthema steht: Gehen wir gemeinsam auf Gott zu und lieben wir einander. Und ich freue mich, dass Sie im Rahmen dieses Seminars bereits wesentliche Elemente betrachtet haben, etwa über das Verhältnis von Gottes- und Nächstenliebe mit Professor Schwienhorst Schönberger oder Gottes oder auch die biblischen Betrachtungen zum Themenfeld Gott und den Nächstenlieben, die Nächstenlieben mit Magister Oliver Achilles im November des Vorjahrs. So wird Ihnen auch die dahinterstehende Überzeugung aus dem Glauben vertraut sein. Die Liebe ist möglich und wir können sie tun, weil wir nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen sind. Die Liebe ist möglich und wir können sie tun, weil wir nach Gottes Bild geschaffen sind. Dieses Zitat aus der Enzyklika Deus Caritas Est darf ich Ihnen heute auch als eine Leseeinladung für einen nach wie vor aktuellen Text ans Herz legen. Nicht zuletzt auch im Blick auf das 20-Jahr-Jubiläum dieser wichtigen Enzyklika vom Papst Benedikt dem 16. Deus Caritas Est, die mit 25. Dezember datiert, vor 20 Jahren, am 25. Jänner 2006, also vor 20 Jahren, veröffentlicht worden ist. Ist eine bedeutende Enzyklika, die lesenswert ist, bis zum heutigen Tag. Es ist die Liebe Christi, die uns drängt, selbst zu Liebenden, zu Mitliebenden zu werden. In ihm sind wir befähigt, gerufen und gesendet zum Tun der Liebe nach seinem Wort und Beispiel, das zugleich auch Echtheitstest für unseren Glauben ist. Wenn Sie an den ersten Johannesbrief denken, wer seine Schwester, seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und das hat auch mit unserem Wesen zu tun. Wir sind ja als Menschen wesentlich, das heißt von unserem Wesen her aufeinander verwiesen. Keine und keiner von uns hat sich etwa die eigene Muttersprache selbst beigebracht. Das heißt, wir brauchen in all den Dingen, die wesentlich sind, einander wesentlich. Ohne ein Du wird keiner zum Ich. Dabei sind Gottes- und Nächstenliebe untrennbar verbunden, so die Überzeugung der Kirche von Anfang an. So untrennbar wie die beiden Balken des Kreuzes. Ohne den Querbalken der Nächstenliebe wird das Kreuz zum Pflock aufgerichtet in der Landschaft. Ohne den Längsbalken der Gottesliebe, genährt auch und gerade durch das Gebet, aber bleibt der Querbalken der Nächstenliebe auf dem Boden liegen und läuft Gefahr zu verrotten. Wir brauchen beides, Gottes- und Nächstenliebe. Sie sind untrennbar verbunden von Anfang an. Und Sie wissen es selbst und leben das auch hier im Kloster und in der Pfarrgemeinde. Dieser notwendige Dienst für den Nächsten oder die Nächste kann und soll organisiert werden. Er erfordert Professionalität, muss also haupt- und ehrenamtlich gut sein und nicht nur gut gemeint. Dispensierbar, verzichtbar ist aber in der und für die Kirche nicht. Das Tun der Liebe ist der Kirche wesentlich, gehört zu ihrem Wesen, zu ihrer Existenz, will sie Kirche sein und auf der Spur Jesu bleiben. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein weit gespannter Horizont der Hoffnung, der Weggemeinschaft von Christus her und auf ihn hin, in den auch wir als Gemeinde und Gemeinschaft als Teil der Kirche eingeschrieben sind, im Versuch treu und beständig heute das Evangelium zu leben, als Einzelne und miteinander, indem wir einander lieben und verantwortungsvoll leben, in dem einen Haus der Schöpfung und im Haus Europa. Wir gehen gemeinsam, so der Titel Ihrer Seminarreihe, und darin steckt auch eine wesentliche Erinnerung. Wir sind unterwegs, nicht mehr am Anfang und noch nicht am Ziel. Das lässt nicht zuletzt an die Bischofssynode zum Thema Synodalität denken, die ja genau dieses gemeinsame Unterwegssein schon von der griechischen Wortwurzel her und vom Titel her in den Mittelpunkt gestellt hat. Synodos, den gemeinsamen Weg. Erhellend heißt es dazu im Schlussdokument unter der Nummer 28, Synodalität ist das gemeinsame Gehen der Christen mit Christus und auf das Reich Gottes zu, in Einheit mit der ganzen Menschheit. Und in einfachen und prägnanten Worten, so das Zitat, ist die Synodalität ein Weg der geistlichen Erneuerung und der Strukturreform, der es der Kirche ermöglicht, partizipativer und missionarischer zu sein, damit sie mit jedem Mann und jeder Frau auf dem Weg sein und das Licht Christi ausstrahlen kann. Ende des Zitats. Miteinander leben heißt, miteinander unterwegs sein und dabei vor der Frage zu stehen, wie wir uns innerlich ausrichten wollen, als Christen und als Menschen. Das heißt, was uns dabei Orientierung sein kann und wie die Landschaft, die Welt aussieht, durch die wir miteinander gehen. Auch in der Überzeugung, dass der Glaube, der uns verbindet, nicht zuerst Theorie, sondern Praxis ist, wie die Bibel sagt, nicht wer Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich gelangen, sondern wer den Willen des Vaters tut. Sehr geehrte Damen und Herren, wer einen Blick auf die heutige Lebensrealität wirft, weiß, wir sind als Gemeinschaft, als Kirche und auch als Gesellschaft gefordert, wie das schon lange nicht mehr der Fall war. Das gilt global, denken Sie an Krieg und Vertreibung, an den Hunger so vieler Menschen. Aber auch in Österreich und Europa geht es um das Christsein, das Menschsein in einer Zeit des Umbruchs, in der sich vieles neu formiert, in der wir gefordert sind und nicht wenige Menschen Sorge haben, sich manchmal überfordert fühlen. Wir erleben in vielerlei Hinsicht einen Einbruch der Wirklichkeit. Es ist eine Zeit des Übergangs. Vieles von dem, was lange unverrückbar schien, ist brüchig geworden und das Neue bleibt gleichzeitig nur schemenhaft erkennbar. Wir spüren heute vielleicht mehr denn seit langem und auch in Europa, Frieden ist nicht ausgemacht und Demokratie ist nicht selbstverständlich. Es gibt Sorgen und sie sind nicht unbegründet. Im Blick auf demografische Veränderungen einer älter werdenden Gesellschaft, eines älter werdenden Kontinents, auf Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz, auf die von Menschen zumindest mitverursachte Klimakrise, durch Erfahrungen von Migration, die auch schwierig sind, durch soziale Medien, die von sozial oft meilenweit entfernt sind und vieles andere mehr. Zugleich und umso dringlicher halte ich es für wichtig, drei Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. Erstens, wir werden aus dieser Zeit verändert hervorgehen. Aber ob zum Guten oder zum Schlechten, das liegt auch an uns. Zweitens, wir haben mit unserer Heimat Österreich in der Geburtsortslotterie einen Haupttreffer gezogen. Um das zu sehen, muss man nicht weit fahren. Sind wir uns dessen bewusst? Das heißt nicht, dass alles ideal ist, aber diese Grundmelodie der Dankbarkeit und der Wertschätzung sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Und drittens, diese Zeit ist uns anvertraut, letztlich von Gott anvertraut, damit wir sie nützen. Es liegt auch an uns, wie die Welt aussieht, in der wir leben. Wir können etwas ändern und sollen es auch. Und vielleicht gilt heute mehr, als das schon lange der Fall war. In Zeiten des Umbruchs, auch in Österreich und Europa, sollten wir uns auf unsere Stärken besinnen. Auf das, was uns verbindet und was uns groß gemacht hat. Es ist die Fähigkeit, zusammenzustehen, anzupacken und dabei auch die Schwächsten nicht zu vergessen. Was mir dabei wichtig ist, gerade auch angesichts so mancher aktuellen Debatte, ich weiß nicht, ob wir die Talsohle schon erreicht haben. Aber ich weiß, dass wir den Mut und die Fähigkeit haben, dann auch wieder den Aufstieg zu schaffen und dass wir gestärkt aus den schwierigen Zeiten hervorgehen können, wenn wir das wollen. Oder anders gesagt, dieses heilige Jahr, es ist ja in diesen Tagen gestern zu Ende gegangen, stand unter dem Motto Pilger der Hoffnung. Und ich möchte heute auch Ihnen gegenüber von Herzen dafür werben, diesem Motto der Hoffnung treu zu bleiben. Fokussieren wir bei den Chancen, statt dass wir den Ängsten und jenen, die sie schüren, übermäßig Raum geben. Und pflegen wir im Blick nach vorne, was wichtig ist. Zusammenhalt und Zuversicht, wie sie sich nicht zuletzt aus den Erfahrungen ergeben, was alles gemeinsam gelingt und möglich ist. Miteinander. Vielleicht kennen manche von Ihnen das Buch Factfulness von Hans Rosling, der uns helfen kann, den Blick für das Gelingende zu schärfen. Das lässt sich jetzt ziemlich gut vertiefen, wenn man es möchte. Nicht wie haben unsere Urgroßeltern gelebt? Wie war die medizinische Versorgung, die Wohnsituation, die Gesundheitslage, die Arbeitssituation der Menschen? Wie viel hat sich verändert? Schaut man nur ein Stück weiter zurück, wie gut es uns heute geht und wie wenig selbstverständlich das ist. Hoffen, davon bin ich überzeugt, das ist ein Ja zum Handeln und ein Nein zur Resignation. Wenn Liebe also nicht zuerst abstrakt ist, sondern konkret, sozusagen konkreter Actus Voluntatis, es geht ja um mehr als um ein süßes Gefühl, was heißt das dann für uns, die wir den Auftrag haben, einander zu lieben und miteinander verantwortungsvoll zu leben, in dieser einen Welt, im Kleinen wie im Großen, hier in Österreich und in Europa? Erinnern wir uns, wir sind nicht allein unterwegs, sondern in großer Gemeinschaft und wie eingangs benannt als Kinder eines Vaters. Das aber hat Konsequenzen. Zunächst, wir tragen Verantwortung für uns selbst, Eigenverantwortung, aber wir tragen ebenso Verantwortung füreinander. Es gibt kein Leid in der Welt, das uns gar nichts angeht. So hat es der Theologe Johann Baptist Metzer mal ausgedrückt. Oder mit der kritischen Mahnung eines deutschen Bischofs vor geraumer Zeit. Wir handeln heute wirtschaftlich global, politisch multilateral, moralisch ethisch, aber erstaunlich provinziell. Was nach wie vor ansteht in einer Welt, die multipolar doch immer mehr eins wird, ist eine Globalisierung des Verantwortungsbewusstseins. Verantwortung im Weltmaßstab und nicht nur für den Hausgebrauch. Unser Glaube wird heute und hier konkret, und zwar nicht zuletzt an den Rändern der Gesellschaft und an den Rändern des Lebens. Auch in der Überzeugung, dass uns Christus in den Armen, an den Rand gedrängten begegnet, und zwar bis zum heutigen Tag. Hier ist vielleicht eine Klarstellung wichtig. Der erste Beitrag der Kirche zur Entwicklung des Menschen und der Völker ist nicht die Bereitstellung materieller Mittel oder technischer Lösungen, so hat es Papst Benedikt XVI. Einmal gesagt, sondern die Verkündigung der Wahrheit Christi, das heißt der befreienden Botschaft des Evangeliums. Das ist der Kernauftrag. Es geht um die Botschaft der Hoffnung aus dem Evangelium, das Evangelium neu zu hören und zu verkünden. In Weggemeinschaft, in Synodalität. Das ist bleibend erster Auftrag. Heute und hier könnte das wohl auch heißen, die Kirchen sind gefordert, Raum zu schaffen für die Frage, was gibt es über Macht oder über Konsum hinaus noch zu sagen? Was ist für den Menschen wesentlich? Was berührt seinen Kern? Kardinal Karl Lehmann, der langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hat es exemplarisch einmal so ausgedrückt. Die Kirche ist verpflichtet, dem Menschen den Weg zum Ganzen der Welt und zu einem Sinn offen zu halten, der über sie hinausführt. Wenn der Mensch domestiziert wird auf das Funktionale, nimmt man ihm die Offenheit der Welt und die Unbegrenztheit seines Suchens. Er wird auf ein schlaues Tier reduziert, das mit den subtilsten Werkzeugen bestens umgehen kann, Aber er verliert seine Sehnsucht und seine Seele. Der Mensch ist immer auf der Spur des ganz anderen. Er ist ein Wesen radikaler Transzendenz. Einer, der sich nicht mit den Antworten aus unserer Welt zufrieden gibt. Horizonterweiterer, das wäre nicht der schlechteste Name für Christen im Europa am Anfang eines neuen Jahrtausends. So Bischof Joachim Wanke. Kein Stress. In Ruhe abschalten. Es ist wenigstens eine schöne Melodie, das hat auch was. Horizonterweiterer, so hat es Bischof Joachim Wanke gesagt und Kardinal Lehmann eben, dass es darum geht, die Kirche, den Menschen den Weg zum Ganzen der Kirche und zu einem Sinn offen zu halten, der über sie hinausführt. Ich denke, das bestimmt auch einen wesentlichen Auftrag der Kirche heute und hier. Hat die Kirche früher oft dafür gekämpft, dass der Mensch nicht versklavt wird, so muss sie heute und künftig sich dafür kämpferisch einsetzen, dass sich das Menschsein nicht im Konsum und in der technisch-funktionalen Zweckrationalität erschöpft. Das ist eine eminent öffentliche Angelegenheit, denn es geht um die Rettung der wahren Freiheit des Menschen. Nur vor Gott darf er sein Knie beugen, nicht vor den Idolen und den Götzen. Ich glaube, dass Papst Franziskus hier Wichtiges angestoßen hat, wenn er unter dem Stichwort Economy of Pope Francis ein Nachdenken darüber gefordert und initiiert hat, wie und vor allem auch woraufhin, mit welchem Ziel wir unsere Wirtschaft betreiben. Wirtschaft ist ja nicht naturwüchsig, sondern sie wird von Menschen gemacht und soll letztlich auch für Menschen gemacht werden. Aber das ist ein ganz eigenes Thema. Und hier ist auch bleibend aktuell, was der Papst in seiner Enzyklika Laudato Si unterstrichen hat. Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozioökonomische Krise. Die Wege zur Lösung erfordern einen ganzheitlichen Zugang, um die Armut zu bekämpfen, den Ausgeschlossenen ihre Würde zurückzugeben und sich zugleich um die Natur zu kümmern. Laudato Si 139. Es ist dies ein Gedanke, an den nach meiner Überzeugung die Kirchen in ökumenischer Verbundenheit immer wieder erinnern müssen, da diese ökologische Dimension in der Krise Europas, so mein Eindruck, derzeit ein wenig aus dem Blickwinkel geraten ist. Den Horizont weiten. Heute und hier den Menschen den Himmel offen halten. Das ist eine Aufgabe, die die Gesellschaft berührt und verändert. Sehr geehrte Damen und Herren, wer das Evangelium aufschlägt und ernst nimmt, der weiß, die alles entscheidende Frage am Ende unseres Lebens wird lauten: Was hast du dem Geringsten meiner Brüder getan? Der bedeutende Kirchenvater, der heilige Johannes Chrysostomus, spitzt diese Frage auf die innere Situation der Kirche zu. Wenn uns allen ins Gewissen redet, willst du also Christi Leib ehren? Geh nicht an ihm vorüber, wenn du ihn nackt siehst. Ehre ihn nicht hier in der Kirche mit seidenen Gewändern, während du dich draußen auf der Straße nicht um ihn kümmerst, wo er vor Kälte und Blöße zugrunde geht. Das ist eine bleibende Mahnung, denke ich, auch an uns. Wir werden am Ende unseres Lebens nicht nach unseren Titeln, unserem Reichtum, unserem Prestige in der Gesellschaft gefragt werden, sondern danach, ob wir aufeinander geachtet haben, ob wir füreinander da waren, ob wir als Menschen gelebt haben. Was zählen wird, sind die Taten, nicht die Theorien. Kriterium der Taten aber sind die anderen, an den Rändern der Gesellschaft und an den Rändern des Lebens. Papst Leo hat diesen Gedanken auch in seinem Lehrschreiben die Lexite in den Mittelpunkt gestellt. Das erste umfassende Lehrschreiben von Papst Leo dem 14. macht nochmals in großer Kontinuität mit Papst Franziskus an den Papst Leo schon im Titel seines Schreibens erinnert, aber auch in einer Linie mit Papst Benedikt dem 16. und dem heiligen Papst Johannes Paul dem 2. deutlich, dass die Liebe zu Gott untrennbar mit der Liebe zu den Armen verbunden ist. Eine Kirche auf der Spur Jesu muss auf den Schrei der Armen hören. Der Platz der Kirche ist an der Seite der Armen. Zugleich, und das halte ich für einen wichtigen Akzent, unterstreicht Papst Leo, dass Armut facettenreich ist und mehr meint als bloß den Mangel an materieller Sicherheit. Auch damit steht der Papst einerseits in Kontinuität zu seinen Vorgängern. Es geht ja um die Würde jedes und jeder Einzelnen und damit immer auch um die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Dieses Zeugnis von der gleichen Würde des und jedes Menschen, vom behinderten Kind bis zum sterbenden Greis. Entschuldige, aber jetzt brauche ich einen Schluck Wasser. Andererseits aber ermutigt und verpflichtet er die Kirche und mir, die ihr alle Menschen guten Willens, hellhörig zu sein und zu bleiben, wo es um neue Formen der Not geht. Ich halte das gerade auch aus Sicht der Caritas für sehr ermutigend. Wir müssen uns den alten Nöten stellen, die es nach wie vor in Österreich gibt. Obdachlosigkeit, gerade auch junger Menschen, eine Not, auf die die Caritas der Erzdiözese Wien letzthin so eindringlich hingewiesen hat. Arbeitslosigkeit, die schwierige Situation von Familien in Not, die Hilfe für Menschen auf der Flucht oder humanitäre Hilfe in den Herkunftsländern, weil es ja ein Recht gibt, nicht fliehen zu müssen, um nur einige Beispiele zu nennen. Und in vielen Ländern Europas, nicht zuletzt bei uns, ist auch die Sorge für Menschen, die alt- und pflegebedürftig geworden sind, dazugekommen. Oder auch der Einsatz für Menschen am Ende des Lebens in der Hospizarbeit, wo die Caritas zu den Pionierorganisationen und in Österreich, inspiriert durch Kardinal König, aber ermutigt auch durch Kardinal Schönborn, zu den großen Trägern dieser Hilfe für Menschen am Ende des Lebens gehört. Menschen sollen an der Hand eines anderen Menschen sterben und nicht durch die Hand eines anderen Menschen. Das halte ich für bleibend aktuell. Und es gilt auch heute, neue Nöte zu sehen, jenseits bloß materieller Fragen, etwa die stille Not der Einsamkeit. All das ist ein Grundauftrag mitgemeint, wenn es immer wieder gilt, Not zu sehen und sich von dem, was man sieht, innerlich auch anrühren zu lassen. Dann als Pilger der Hoffnung zu urteilen, das heißt zu entscheiden und zu unterscheiden, durchaus in einem geistlichen Sinn und schließlich zu handeln. Es geht also um eine Liebe, die zur Tat wird. Für die Caritas gesprochen, nachdem ich seit vielen Jahren in diesem Bereich arbeiten darf, unsere Aufgabe ist unter jeder Bundesregierung die gleiche: Not sehen und handeln, Hilfe von Mensch zu Mensch, von Gesicht zu Gesicht, rund um die Uhr, manchmal rund um die Welt. Die Caritas ist nicht schwarz, türkis, rot, blau, grün oder pink, sondern Kirche. Das Evangelium ist kein Parteiprogramm. Genau darum wissen wir uns aber auch dem Zweiten Vatikanischen Konzil verpflichtet, wo es heißt, man darf nicht als Liebesgabe anbieten, was schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist. Man muss die Ursachen der Not bekämpfen und nicht nur die Symptome. Das ist gesellschaftlich auch immer wieder in Debatte. Manche sagen, die Kirche soll sich um die Seelen kümmern und sich nicht einmischen. Hier aber war schon Kardinal Franz König vor vielen Jahren völlig klar, Seelsorge heißt immer Sorge um den ganzen Menschen. Denn Kirchen kann es nicht gleichgültig sein, wie die Welt aussieht, in der die Menschen leben. Sie können und dürfen nicht die Augen verschließen. Die Kirche ist nicht von dieser Welt, aber sie lebt in der Welt und sie darf nicht schweigen, wo Menschen durch Menschen Unrecht geschieht. Oder mit Prälat Leopold Unger: Christus hat die Kirchen nicht zum Ja-Sagen gestiftet, sondern als Zeichen des Widerspruchs. Das aber lässt sich durchaus praktisch lesen und verstehen. Unsere Zukunft ruht auf zwei Pfeilern: Gerechtigkeit und Liebe. Eine zukunftstaugliche Gesellschaft ist eine, die keine und keinen am Wegrand zurücklässt. Oder anders gesagt, die Gerechtigkeit einer Gesellschaft nimmt darin Maß, wie in dieser Gesellschaft mit den Schwächsten, den Armen, den an den Rand gedrängten umgegangen wird? Haben die Schwachen nicht die gleiche Würde wie wir, so Papst Leo zu Allerheiligen unter Verweis auf die Lexite? Sind diejenigen, die weniger Möglichkeiten haben, mit weniger Möglichkeiten geboren wurden, als Menschen weniger wert? Und müssen sie sich damit begnügen, bloß zu überleben? Von der Antwort, die wir auf diese Fragen geben, hängt der Wert unserer Gesellschaften ab. Und von ihr hängt auch unsere Zukunft ab, so Papst Leo. Und er fügt hinzu und erinnert auch uns, das Leben wird nicht dadurch hell, dass wir reich, schön und mächtig sind. Es wird hell, wenn einer in sich diese Wahrheit entdeckt: Ich bin von Gott gerufen. Ich habe eine Berufung, ich habe eine Mission. Mein Leben dient etwas, das größer ist als ich. Der Schlüssel zu einem geglückten Leben liegt nicht darin, sich nur um das eigene Glück zu sorgen, sondern auch und gerade um das Glück der anderen. Ein paar Felder auch im Blick auf die Diskussion, falls gewünscht. Der Fall des Eisernen Vorhangs vor mehr als 35 Jahren markiert das Ende einer tiefen Spaltung Europas und der Welt. Aber ein Ende der Geschichte war es nicht. Das heißt, die Geschichte des vereinten Europas hat sich seither in vielerlei Hinsicht als Erfolgsgeschichte erwiesen. Die Europäische Union brachte für weite Teile der Bevölkerung Demokratie und Wohlstand. Aber wir erleben heute neue Trendlinien. Keine Stacheldrähte, sondern Gräben der Polarisierung, die unsere Gesellschaft durchziehen. Das Gespenst des Populismus geht wieder um in Europa und nicht nur hier, auch global erleben wir ein Comeback einer Politik der Angst, des Wir gegen die anderen. Zweifelsohne hat unsere Welt Risse bekommen. Sie dreht sich heute schneller als noch vor wenigen Jahren. Pandemie, Hunger, Kriege, erstmals auch wieder in Europa, Klima- und Vertrauenskrise. Wir spüren die Veränderung. Dennoch oder gerade deshalb bin ich überzeugt, die Herausforderungen unserer Zeit erfordern mehr Zusammenhalt und Solidarität. Wir können die Erfolgsgeschichte nur fortschreiben, wenn wir uns nicht spalten lassen und vereint handeln. Denken Sie an die USA, an Indien, an China. Im globalen Vergleich ist jedes europäische Land ein kleines Land. Wir brauchen also mehr Europa, nicht weniger. Und wir werden auch mehr Caritas in Europa brauchen, also den wachen Blick für jene, die Angst um ihre Zukunft haben und konkrete Hilfe, wo das nötig ist. Europa kann nicht nur Wirtschafts-, es muss stärker als bisher auch Solidaritätsunion sein. Für die Kirchen sehe ich dabei drei wesentliche grundsätzliche Aufgaben, Erstens gilt es heute vielleicht mehr denn je für eine Hoffnung zu werben. Nicht die kleine Hoffnung, dass es schon irgendwie gut gehen wird, das vielleicht auch, sondern die große, unverschämte Hoffnung, dass diese Welt in der Hand Gottes steht und wir dort bei ihm geborgen sind. Kardinal Reinhard Marx hat das letzthin im Blick auf Weihnachten so formuliert, dass die Geburt Jesu und seine Lebensgeschichte für immer und unzerstörbar eine Bewegung in Gang gesetzt haben, die den Kräften des Untergangs, der Gewalt, der Niedertracht und der Sünde nicht das Spielfeld überlässt. Und von daher gilt es, glaube ich, den positiven Möglichkeitssinn in einer Gesellschaft zu schärfen. Mitzuwirken mit allen guten Menschen guten Willens an so etwas wie einer Nichtraumzerzone Österreich und Europa. Zweitens gilt es, an die Wurzeln Europas zu erinnern, zu denen der christlich-jüdische Glauben ganz wesentlich dazugehört. Erneuerung geschieht von den Wurzeln her. Und hier liegt vielleicht ganz viel von dem begründet, was für Europa bis heute wesentlich und prägend ist. Denn es geht ja zuerst und zuletzt immer um Werthaltungen und Wertentscheidungen, um die Frage nach dem Menschenbild und wie wir leben wollen. Ich verstehe den designierten Erzbischof von Wien, wenn ihm die Entchristlichung Europas Sorge macht. Dass es bei uns immer weniger Christen gibt, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr taufen lassen, dass Menschen meinen, sie könnten ohne Christentum leben, das das sind nicht die Muslime daran schuld. So hat er in einem Interview unterstrichen. Glaube lebt vom Zeugnis. Er lebt von Christen, Frauen und Männern, Menschen, die zu ihren Wurzeln und zu ihren Werten stehen. Das sind auch wir gefragt, jede und jeder von uns. Hier aber schließt auch der dritte Punkt an. Auch und gerade angesichts dunkler Zeichen einer zerrissenen Welt, der Gewalt des Nationalismus und der Vorherrschaft allein ökonomischer Interessen, so nochmals der Erzbischof von München und Freising, halten Christen daran fest, dass Geschwisterlichkeit und Friede keine utopische Träumerei sind, sondern dass Freiheit, Würde, Geschwisterlichkeit, dieser wunderbare Planet als das gemeinsame Haus aller Menschen Teil des Kernprofils Europas sind und bleiben und Zukunft haben. Neben den zuvor benannten drei grundsätzlichen stehen aber auch ein paar konkrete Felder an, wo nicht zuletzt auch Christen gefordert sind und sein werden. Die Kirche muss eine mutige Stimme sein, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sie muss Sprachrohr all der ausgegrenzten, vermeintlich überflüssigen, von der Entsorgung bedrohten sein. Sprachrohr nicht zuletzt jener Menschen, die unterdrückt und an den Rand gedrängt werden. Dabei mag es sein, dass das nicht immer gerne gehört wird. Aber wenn die Kirche nicht mehr mahnt, wer soll es dann noch tun? Und die Kirchen arbeiten Tag für Tag an den verschiedensten Stellen und in den unterschiedlichsten Weisen mit Familien in Not, mit obdachlosen Menschen, mit Flüchtenden, mit Menschen, die ethnisch oder religiös ausgegrenzt werden, mit Menschen mit Behinderungen, mit Menschen, die alt und pflegedürftig geworden sind oder mit Menschen am Ende des Lebens in der Hospizarbeit. Wenn die Kirche nicht mehr mahnt, wer soll es dann noch tun? Wie gelingt es uns, den notwendigen Vorgang des Sparens so auszugestalten, dass er nicht einer gespaltenen Gesellschaft Vorschub leistet? Diese Spaltung der Gesellschaft müssen wir vermeiden. Auch in der Überzeugung, dass der soziale Zusammenhalt wesentlich ist für die Aufrechterhaltung einer friedlichen, inklusiven Gesellschaft, die möglichst faire Chancen und Perspektiven für alle bereithält. Investieren wir in den sozialen Zusammenhalt und halten wir die Aufmerksamkeit an den Rändern der Gesellschaft und des Lebens wach. Da geht es etwa darum, die Spirale vererbter Armut zu durchbrechen. Und ein entscheidendes Mittel dazu ist neben dem Bildungszugang für jedes Kind, dass wir also jedes Kind auf die Bildungsreise mitnehmen, die konsequente Bekämpfung von Kinderarmut. Wie können wir Strukturen der Aufmerksamkeit befördern, auch des freiwilligen Engagements? Ich sehe in der täglichen Arbeit der Caritas Europa, wie viel Potenzial die Young Caritas hat, die Jugendarbeit, und denke an die Pfarrgemeinden als Kraftwerke der Nächstenliebe und Solidarität. Oder auch an die 40.000, 50.000 Freiwilligen in der Caritas in Österreich. Wahrscheinlich wird es wichtig sein, ein paar Grundprinzipien wachzuhalten und neu auszubuchstabieren. Solidarität als Bereitschaft, Lebensrisiken, die den Einzelnen, die Einzelnen überfordern, auch künftig gemeinsam zu tragen. Oder Subsidiarität als wesentliches Ordnungsprinzip. Oder einige Themen, die anstehen, manches habe ich schon benannt. Die Zukunft der Pflege, nicht zuletzt auch, wo es um dementielle Erkrankungen geht. Kaum eine andere Krankheit ist so belastend für die Angehörigen wie eine Demenz. Auch die notwendige Verschränkung der Themen Pflege und Gesundheit. Erschwingliche soziale Dienstleistungen, gerade wenn sich gesellschaftliche Strukturen im Bereich der Familie ändern. Aber auch wie machen wir Mut zur Familie? Oder was ist notwendig im Kampf gegen die verborgene Not der Einsamkeit? Ich habe das Thema schon genannt. Christen werden an die internationale Verantwortung erinnern müssen, aber auch an die ökologische Dimension, das heißt die Verantwortung für das gemeinsame Haus und kommende Generationen, die darin leben sollen. Und aus meiner Sicht steht auch ein Thema an, das nicht populär sein mag, aber möglicherweise wichtig. Ob nicht durch die Zeit ein Anspruchsdenken gewachsen ist, ohne Hand in Hand zu gehen mit dem Bewusstsein der eigenen Verantwortung und Mitverantwortung. Wie gelingt es heute in guter Weise über Dankbarkeit zu sprechen? Aber auch über Verzicht und die Frage, was wesentlich ist und ob nicht weniger auch manchmal mehr wäre. Die Reduktion auf das Wesentliche. Nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst. Meine Damen und Herren, Veränderung beginnt immer bei uns selbst. Sie muss dort beginnen. Im eigenen Leben, im Miteinander, das wir selbst gestalten, auch und gerade in der Kirche. Nochmals mit Papst Franziskus etwas freier übersetzt. Nicht eine sitzende Kirche, sondern eine Kirche auf den Beinen. Keine stille Kirche, sondern eine Kirche, die den Schrei der Menschen hört. Nicht eine blinde Kirche, sondern eine vom Christus erleuchtete Kirche, die den anderen das Licht des Evangeliums bringt. Nicht eine statische Kirche, sondern eine missionarische Kirche, die dem Herrn auf den Straßen, die mit dem Herrn auf den Straßen der Welt unterwegs ist. Eine biblische Erzählung zum Schluss, auch in Vorfreude auf das Gespräch. Sie kennen die Stelle, es ist die wunderbare Brotvermehrung, also die Speisung der vielen Menschen, ein wenig unterschiedlich überliefert und akzentuiert in den verschiedenen Evangelien. Stellen wir uns die Situation vor. Die vielen Menschen in der einsamen Gegend, die nichts mehr zu essen haben. Und die Jünger schauen auf die vielen und auf das Wenige, was sie in Händen haben, und sie handeln gescheit. Sie sagen zum Herrn, schick sie nach Hause, das wird nichts. Und was tut Christus? Je nach Überlieferung, er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Stell mir vor, dass sich die Jünger am Beginn dieser Aufgabe schlecht gefühlt haben. Aber sie wissen auch, wie die Sache ausging. Alle aßen und wurden satt. Und von dem, was übrig blieb, füllte man 12 Körbe. Was ich damit sagen möchte, es gibt in der Kirche und vielleicht auch im Leben ein Geheimnis der kleinen Zahl. Ich bin überzeugt, Gott kann mit dem Wenigen in unseren Händen viel anfangen. Mehr als wir uns überhaupt auszumalen vermögen. Und wie oft ist es nur wenig, dass wir in Händen haben und beitragen können. Im Evangelium die Gaben eines Kindes. 5 Brote und 2 Fische. Und manchmal werden wir auch das Wenige hergeben müssen, weil sich ein Geschenk nur in leere Hände legen lässt. Das Gute breitet sich aus. Wir haben unzerstörbar Grund zur Hoffnung. Und wir können und sollen selbst Zeichen der Hoffnung sein. Gott ist es, der dieses Zeichen wirksam macht. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes Segen, gerade auch jetzt am Beginn dieses noch jungen neuen Jahres. Nützen wir dieses Jahr, denn es ist uns anvertraut. Nochmals alles Gute und Gottes Segen. Danke.
Für Ihre hoffnungsgebenden Worte genau am Anfang eines neuen Jahres. Ich denke, es hat uns allen sehr, sehr gut getan. Den Blick für das Gelingende zu schärfen, ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wesentlich ist, finde ich, für uns alle, weil man einfach durch die vielen Nachrichten sehr mit in einen Sog hineingezogen wird und auch diese Hoffnung, die man immer wieder hat, manchmal immer kleiner wird. Aber so wie Sie gesagt haben, Hoffen ist ein Ja zum Handeln und ein Nein zur Resignation. Ein Satz hat mich auch sehr berührt heute und hier den Menschen den Himmel offen halten. Wie kann man das Menschen, die immer weniger an das Himmlische glauben?
Durchs Vorleben. Also ich glaube, es geht nicht zuerst um Worte, sondern zuerst um das Zeugnis, das heißt das eigene Leben. Und ich glaube, dass das Wirksamkeit entfaltet. Ich Das war ja auch der Punkt, den der designierte Erzbischof bei seiner Predigt angesprochen hat, wo ich nur ein ganz kleines Stückchen daraus zitiert habe, wo er gesagt hat, die überzeugen, sind Zeugen. Menschen, die eine Erfahrung gemacht haben. Es sind nicht zuerst die klugen Worte. Die nachher auch sind schon auch wichtig. Also ich meine, Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn benutzen. Aber es geht zunächst um das persönliche Zeugnis. Die Kirche verändert haben, waren die Heiligen. Dazu sind wir alle gerufen, by the way. So gut wir es können, ne? Man muss das nüchtern sehen. Aber er hat gesagt, es ist ein Unterschied, ob Menschen ein Kreuzzeichen beim Essen machen, sodass es andere auch sehen. Und möglicherweise sind das diese kleinen Dinge. Mache ich das immer? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es ist gut, darüber nachzudenken. Wo sind die Kleinigkeiten, in denen wir auch deutlich machen können, wo wir stehen und wofür, worauf wir unsere Hoffnung setzen? Und dann dürfen wir darauf vertrauen, deswegen habe ich gesagt, dass ein kleiner Anfang einen großen Unterschied macht, dass sich das Gute ausbreitet. Das Bild, das mir dazu immer einfällt, ist wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Auch wenn er klein ist, Sie kennen das Kirchenlied, ne? Auch wenn er klein ist, zieht er Wellen. Diese kleinen Zeichen können Menschen zum Nachdenken bringen. Wie gehe ich selber mit anderen um? Ein Lächeln, ein gutes Wort, ein Zeichen, ein Wort der Wertschätzung, das macht einen großen Unterschied. Wie begegne ich anderen? Also an der Tür eines anderen Menschen zu klopfen, ein gutes Wort, eben ein Lächeln. Ich glaube, das war Wanke mit den neuen Werken der Barmherzigkeit. Auch Joachim Wanke, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Der hat gesagt, was sind denn Werke der Barmherzigkeit heute? Ich höre dir zu. Ich besuche dich. Ich bete für dich. Und das ist ein ganz, ganz, diese neuen Werke der Barmherzigkeit, ganz, ganz ein, ganz spannend. Der hat das, glaube ich, zu einem Elisabeth-Jubiläum, diesen Gesprächsvorgang durchgeführt, wenn ich mich recht erinnere, und hat das dann auch in Buchform gebracht und so weiter. Ja, Punkt.
Vielen Dank. Haben wir die Frage? Bitte.
Zum Thema Hoffnung sagen, gestern war ja ein Herr König und in unserer kleinen Pfarre sind sage und schreibe 22 Gruppen unterwegs gewesen.
Oh. Wow.
Ja,
super.
Also ich bin so beeindruckt, weil wirklich so viele junge Leute und so sind so ganz teile gekommen, die also den Segen gebracht haben. Und ich denke, mit dem Einsatz dieser Familien, also es sind Familien, die diese Gruppen betreuen, dass da sehr viel gemacht wird.
Mhm.
Ja, also es gibt diese Zeiten der Hoffnung.
Danke. Wir gehen zu diesem Thema ein Wort von der Pfleger gegastet sein. Aber wie man das auch schon offen zu diesem Thema immer noch Pfleger gegastet sein, der einmal auch dieses Wort geprägt hat, wie man ist, also von Menschen, so liebt man. Und das sind diese.
Ja?
Eine ganz praktische Frage: Wie finanziert sich eigentlich die Caritas?
Gern. Beantworten wir mal die drei Fragen. Die letzte ist am einfachsten. Das ist unterschiedlich von Land zu Land. Wenn Sie mich jetzt als Präsident der Caritas Europa fragen, wenn Sie mich für die Caritas Österreich fragen, die ich ein paar Jahre leiten durfte, dann, und Caritas Wien, dann sind es im Wesentlichen drei Finanzierungsquellen, große Quellen. Das erste sind Mittel der öffentlichen Hand, weil wir Aufgaben wahrnehmen, die im Interesse der Öffentlichkeit sind. So wie die Spitäler nicht davon finanziert werden, dass sie Geld sammeln, sondern dafür gibt es die Versicherungen, die die Spitäler finanzieren und die Ordensspitäler auch. Nur die Ordensspitäler sind meistens ein bisschen günstiger als die anderen. Ist es auch bei uns so, das heißt, wir nehmen Aufgaben wahr im Interesse der Öffentlichkeit, die werden auch öffentlich unterstützt und wir tun das gut. Das heißt, deswegen werden uns diese Aufgaben anvertraut, wo es um Menschen mit Behinderungen geht, wo es um Menschen geht, die alt- und pflegebedürftig geworden sind und so weiter und so weiter. Ein bisschen ist es so, je sozusagen sozial eingängiger ein Feld ist, umso besser wird es finanziert, umso schwieriger es ist, umso schwieriger wird es finanziert. Also Obdachlosenarbeit sammeln wir immer Spenden, weil das ist nicht durchfinanziert natürlich, aber es ist trotzdem wichtig. Ich habe immer gesagt, so muss man korrekt sagen, unsere Kernaufgaben sind unsere treuen Defizitbringer. Das ist so. Und das ist die zweite Quelle. Wir sammeln Spenden, die Dinge möglich machen, die sonst nicht möglich wären. Das werden Sie in diesen Tagen gehört haben, bei den Suppenbussen, bei der Gruft, bei den ganzen Einrichtungen im Wohnungslosenbereich und das gilt für viele, viele andere Felder auch. Also Mittel der öffentlichen Hand, Spenden und Eigenbeiträge, weil wir sagen, zumutbare Eigenleistungen gehören auch zugemutet. Das heißt, wo jemand ein Pflegegeld zum Beispiel bezieht, ist wie für alle anderen Träger auch, wird ein Teil des Pflegegeldes dafür verwendet, eben wenn solche Leistungen der Pflege erbracht werden, dass das auch ein Teil davon verwendet wird. Das ist dafür vorgesehen. Also das sind sozusagen Mittel der öffentlichen Hand, weil wir Aufgaben wahrnehmen, die im Interesse der Öffentlichkeit sind und wir tun das gut und professionell. Das zweite Spendenmittel, weil die das möglich machen, was sonst nicht möglich wäre. Und drittens zumutbare Eigenleistungen, zumutbar. Das hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Und manchmal ist auch eine Bildungsaufgabe. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand in einer wohnungslosen Einrichtung ein paar Euro zahlt, dann ist das die Erinnerung, das Ziel ist ja, dass die Leute auf den eigenen Beinen stehen. Das Ziel ist ja nicht, dass die sozusagen abhängig werden, sondern das Ziel ist, dass Menschen auf den eigenen Beinen stehen und für das eigene Leben auch wieder selbstbestimmt und selbstverantwortet leben können. Und die Erinnerung daran, dass Wohnen etwas kostet, ist pädagogisch wichtig. Daher sollen auch Menschen, die in einer wohnungslosen Einrichtung sind, ein paar Euro dafür zahlen, damit sie das präsent haben und wissen, wenn sie auf den eigenen Beinen stehen, dass es sie was kosten wird und dass sie dafür Vorkehrungen treffen müssen, dass sie daran denken müssen. Erste Frage, wie? Und dann haben wir kriegen ein bisschen was aus Kirchenbeiträgen und. Aber wenn man es sozusagen ganz grob betrachtet, sind das die drei Felder. Das zweite war die Frage wie man isst, so. Ich habe nicht genau lebt, so wie man isst, so lebt man. Mich hat das ein bisschen erinnert an sozusagen, wer nicht liebt man, doch liebt man. Ich habe liebt aufgeschrieben. Ich war ein bisschen unsicher, ob liebt oder liebt. Wie man isst, so liebt man. Das ist erinnert mir ein bisschen an den Spruch auch, wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Also sozusagen, ich glaube, dass Christen durchaus gerne leben sollen. Und sich freuen dürfen am Geschenk ihres Lebens. Aber wissen, dass wir unterwegs sind. Wir sind unterwegs. Nicht mehr am Anfang und noch nicht am Ziel. Und diese Unruhe des Herzens, von der auch die Rede war, gehört für uns ganz wesentlich dazu. Diese Frage der Hoffnung aus den Pfarrgemeinden beispielsweise, da sind mir zwei Dinge dazu eingefallen. Das eine, in diesen Tagen waren die Sternsinger unterwegs und vielleicht haben Sie gesehen, irgendwo war auch ein Hinweis, wie viel glauben Sie, denn haben die Sternsinger über die Jahrzehnte, die es sie gibt, eingenommen. Und das waren über 500 Millionen Euro. Und ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber was ich mich erinnere, war zumindest eine ganze Weile so, dass die Sternsinger Jahr für Jahr einfach mehr als Licht ins Dunkel eingespielt haben. Immer noch, ja. Und da denke ich mir, ja, der ganze ORF mit all seinem Werbedruck und das über Wochen und auf allen Sendern und so weiter, kriegt nicht den Beitrag hin, den die Kinder, die da unterwegs sind, hinbekommen. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Und wenn man so sagt, ja, was die Kirche heute noch und so weiter und so weiter, dann denke ich mir manchmal, das würde ich gern sagen dazu. Und das Zweite, was auch in der gleichen Richtung, das zeigen Sie, ich habe kurz angesprochen, das Feld Young Caritas, wo wir sehen, dass einiges an Wachstum da ist. Ich habe einen Studienfreund, der beruflich in Schweden ist, Deutscher, der Jesuit wurde, Dominik Teerstrieb, und schreibt auch ein bisschen was, publiziert auch ein bisschen was, gute spirituelle Literatur, und hat mir einen Aufsatz geschickt, den er geschrieben hat, der stand unter dem Titel Licht aus dem Norden? Fragezeichen. Der sagt, die Menschen sind dort so weit von Kirche und Glauben entfernt, dass junge Menschen mit großer Unbefangenheit sich dafür interessieren, was Christen denn so machen. Und daran interessiert sind, jetzt ohne irgendwie sozusagen Vorurteilsbeladung und Belächelung, sondern, und er sieht, dass viele junge Christen kommen, sich dafür interessieren, für den Glauben, für Kirche interessieren, und ähnliche Meldungen sind zunehmend zu hören an verschiedenen Stellen. Also es mag durchaus sein, dass das eine spannende Entwicklung ist, vor der wir stehen. Und ich habe ein zweites Wort vor Augen, das ein Mitarbeiter von mir mal gesagt hat, dass ich für sehr klug halte, Bereich pfarrlicher Caritas. Der hat gesagt, wenn man davon redet, dass der Glaube verdunstet, es sind mehrere Naturwissenschaftler im Raum, dann heißt das, das kondensiert woanders wieder. Und wir sollten schauen, wo es kondensiert. Und ich sehe das, wir haben jetzt in diesen Tagen, ich glaube, 43 pfarrliche Wärmestuben offen. 43. Wir haben in der Tausendergegend Freiwillige einfach, die für neue Projekte da sind. Die sind da, wenn man sie braucht. Also lassen uns die Dinge nicht klein oder krank reden. Tun wir das unsere mit Gelassenheit, mit Ruhe, mit Stolz, mit Selbstbewusstsein. Und schauen wir, dass es auch ein Stück weit ausstrahlt. Im Vertrauen, dass die Wirkung nicht davon abhängt, dass man großen Lärm macht. Das Gute breitet sich aus.
Noch Fragen? Ich habe in letzter Zeit beobachtet, dass Caritas von vielen gar nicht mehr mit der Kirche in Verbindung gebracht wird.
Deswegen bin ich froh, dass zum Beispiel der designierte Erzbischof auf diese Dinge hinweist und wir jetzt zum Beispiel im 5. Bezirk eine Pfarre haben, die als Gebäude nicht mehr haltbar ist, auch nicht mehr, weil die Gemeindestrukturen sich ändern, und statt dass man es profanisiert und irgendwie zu einem Wohnhaus oder sonst was macht, wird ein Teil weiter auch für den Gottesdienst genützt, und in einen anderen Teil des Gebäudekomplexes kommen einfach soziale Einrichtungen hin, andere kirchliche Dinge, sodass deutlich wird, wie die Dinge zusammenhängen. Ein bisschen frage ich mich manchmal, ob das ein innerkirchliches Topos ist. Also ich höre das auch von Zeit zu Zeit von irgendwelchen Brüdern oder Mitbrüdern oder so. Wenn ich draußen unterwegs bin, dann ist das für alle klar, dass das was mit Kirche zu tun hat. Manchmal würde ich es gerne sogar umgekehrt haben. Also ich habe ein, zweimal beim ORF mit Leuten geredet, mit enden wollendem Erfolg, die haben das immer unter Religion, also in den Religionsrubriken auf der blauen Seite drinnen, die Caritas-Dinge, und ich sage, ja, aber das ist eigentlich eine gesellschaftliche Frage, es gehört eigentlich in den chronikalen oder innenpolitischen Bereich und nicht unter Religion. Sie schreiben es aber konsequent unter Religion. Also möglicherweise denken die eher an das, und es ist ein mehr innerkirchlich gepflegtes Topos, ist die noch kirchlich genug und so, als nach außen scheint mir das. Aber ich gebe zu, es ist leichter, wenn ich als Kleriker wo auftritt, zu erklären, dass es was mit Kirche zu tun hat, als für Nicht-Kleriker. Umgekehrt ist das ein Dienst, der sehr gut von Laien, Frauen und Männern gemacht werden kann. Und das ist, funktioniert als Kirche auch dann, wenn es kein Kleriker leitet. Es ist immer noch Kirche. Das kann man da gerade deutlich machen. Aber ich verstehe die Frage, aber Sie verstehen meine Antwort auch.
Guten Morgen. Ich bin Daniel Ilan-Kotoku und bin seit vielen Jahren in Wien, ich komme aus den Niederlanden, bin mit meinem Master in Wien gezogen. Und seit einem Jahr habe ich meinen Weg zu die Kirche gefunden.
Schön.
Ich bin katholisch aufgewachsen in Holland. Und seitdem hat sich viel Gutes geändert in meinem Leben und bin ich sehr dankbar davor. Ich sehe halt auch bei vielen von meinen Freunden und die gleiche Alter haben, dass viele Herausforderungen haben, wie ich sie selber auch gehabt habe. Und dass viele Botschaften, die ich halt mit allen Herausforderungen, die wir heutzutage haben, dass es viele Leute helfen würde. Ich merke halt nur bei meiner Zeit, bei meiner Freunde, dass die sehr, die Kirche nur mit ein paar Sachen assoziieren, zum Beispiel fraufeindlich oder homofeindlich. Und aus meiner Erfahrung habe ich nur schöne Sachen daraus erlebt, nicht nur spirituell, aber auch wie man Verantwortung nimmt, wie man jeden Tag wieder eine Verantwortung hat, gut zu einem anderen, zu sich selbst zu sein. Und ich finde es manchmal schwierig, wenn ich mit meinen Freunden darüber rede, die sehr anti sind, wie ich das angehen soll. Und ich merke halt auch viel von den Sachen, wie das auch um das Klimathema oder wenn es um Krieg geht, eigentlich alle Sachen, die auch bei jungen Leuten leben, da gibt die Kirche ein ziemlich schönes Antwort auf. Und ich merke halt nur bei vielen von meinen Freunden, wie das überhaupt nicht, sie sind so in ihren eigenen Sehensweise.
Ja, erstens danke für das Zeugnis. Zweitens, das eigene in Ruhe weitermachen. Also wenn man gefragt ist, davon Zeugnis, dazu Antwort geben. Also ich glaube, das ist immer ein Balanceakt. Die Leute, die sozusagen von der Hoffnung Rechenschaft ablegen, so hätte ich das gesagt. Was ist die Aufgabe von der Hoffnung, die einen selbst trägt, Rechenschaft zu geben? Das heißt nicht, dass man es ständig Leuten umstülpen muss, weil das kann ziemlich nervig sein, aber bereit sein, wo es passt, zu erzählen, einfach im Persönlichen am eigenen Weg zu bleiben, auch wenn das manchmal nicht so trivial ist, wenn man angefragt ist oder belächelt wird. Sag ich mal, bei uns in der Gegend wird man nicht mehr umgebracht für den Glauben, in anderen Teilen der Welt schon, aber belächelt werden kann man allemal, und in Ruhe trotzdem und in Freude und Gelassenheit das eigene weiter zu tun, einfach zu sagen, ja, aber ich merke, es macht mein Leben anders, und zwar auf eine schöne Weise, auf eine mir wertvolle Weise anders. So dass es vielleicht den einen oder die andere nachdenklich macht. Und das ist ja so nicht, wenn man was sieht, man weiß nie, wo was aufgeht. Man weiß es einfach nicht. Aber wir dürfen darauf hoffen und darauf vertrauen, dass es aufgeht, wo immer es sein soll und wie immer Gott es fügt. In Ruhe weitergehen.
Dann habe ich noch eine Frage. Sie haben das Thema Einsamkeit sehr oft angesprochen. Durch die Telefonseelsorge weiß ich, dass das kein Grundproblem ist des Alters, sondern der Gesellschaft.
Ja.
Aber die Erfahrung mache, dass viele Menschen trotzdem aus ihrer Einsamkeit nicht rauskommen, weil sie wirklich einsam sind, weil sie nicht mehr rauskommen. Und da ist die Frage, welche Möglichkeit sehen Sie, dass wir diese Menschen trotzdem in irgendeiner Weise begleiten, außer durch die Telefonseelsorge?
Ich glaube, das ist eine Not, die es länger gibt, die aber jetzt ein Stück weit sichtbarer geworden ist, die Not der Einsamkeit. Ich bin völlig bei Ihnen, das ist nicht nur ein Thema älterer Menschen, sondern ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ich weiß, dass es in manchen Ländern stärker präsent und auch in Bearbeitung ist. England beispielsweise hat einiges in der Richtung. Ich hielte daher zunächst einmal viel davon zu schauen, was gibt es denn an guter Praxis in anderen Ländern, die auch uns inspirieren können. Beispielsweise, weil es ein Tabuthema ist, es gibt Länder, wo das einfach eine Woche lang ein Schwerpunkt in allen Medien ist, wo man sagt, eine Woche sich einfach mit der Realität auseinanderzusetzen, sodass man davon reden kann. Ich glaube, das ist, wir haben mal sogar, das kam auch zustande, das ist allerdings schon ein bisschen länger her, einen runden Tisch zum Thema Einsamkeit im Bundeskanzleramt, wo wir eine Reihe von Dingen auch sozusagen gesammelt haben und präsentiert haben. Wir haben einmal das Caritas angeregt, wäre es nicht gut, wenn es jemanden, so wie es eine Reihe anderer Themen gibt, wo es einen Regierungsbeauftragten gibt, jemanden, der sagt, das mache ich zu meinem Thema. Da kannst du schauen, was gibt es an internationaler Erfahrung, was gibt es schon an Dingen, die da sind. Das Plaudernetz zum Beispiel der Caritas ist auch so ein Projekt, wo eben Freiwillige zur Verfügung stehen für Anrufe, für Gespräche. Heute ist es zum Teil so, so höre ich, dass Menschen halt zum Arzt gehen, weil sie im Wartezimmer nicht allein sind, sondern mit anderen sich austauschen können. Das ist auch eine mögliche Antwort, aber vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Ne? Also hier glaube ich einfach ein Gesamtkonzept, so etwas wie einen Gesamtplan. Immer wieder bei anderen Themen gilt das auch, was alle angeht, können nur alle gemeinsam angehen. Es braucht hier eine gesamtgesellschaftliche Bemühung auf vielen Ebenen. Ich glaube, dass Pfarrgemeinden zum Beispiel dort einen Beitrag leisten, wo sie andere Menschen drinnen halten. Also wenn sich Seniorinnen und Senioren zur Jause treffen, ist das was anderes, als wenn sie allein zu Hause sitzen und einen Kaffee trinken. Wenn man miteinander einen Ausflug macht, ist das etwas, was Gemeinschaft stiftet. Menschen, die miteinander singen, sind in Gemeinschaft. So ein Chor ist auch nicht schlecht. Also freiwilliges Engagement. Es gibt, ich glaube, in England war das eben dieses Social Prescribing, wo du sozusagen vom Arzt dann in irgendwelche, die Möglichkeit haben, jemanden zuzuweisen zu irgendwelchen anderen Aktivitäten. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob jemand zu einem Chor kommt, weil er jetzt ein Rezept gekriegt hat. Aber ich glaube einfach zu sehen, was gibt's und was kann auch bei uns funktionieren. Es gibt ja unterschiedliche Weisen, wie Gesellschaft gelebt wird. Nicht alles, was in einem Land intelligent ist, ist im anderen Land auch intelligent. Aber was können wir machen? Was gibt's schon an guten Dingen? Lokal vielleicht, regional vielleicht. Was lässt sich multiplizieren? Was können wir voneinander lernen? Was wollen wir aufbauen miteinander? Ich glaube, das ist ein Thema, das systematisch angegangen gehört. Daher diese Schiffer einer Regierungsbeauftragten, eines Regierungsbeauftragten. Und es fängt damit an, einfach Good Practice in anderen Ländern zu studieren, die vorhandenen Dinge in Österreich zu bündeln. In Deutschland gibt es eine eigene, sehr spannende Homepage, wo es um diese Themenfelder geht. Also da gibt's gar nicht wenig, gar nicht wenig. Und ich bin froh, wenn es bei uns in Debatte kommt, weil es das Thema ansteht.
Ja, die Frage Einsamkeit angesprochen haben. Also wir denken bei Einsamkeit grundsätzlich am eher an ältere Leute. Ich frage mich aber, ob nicht die Jugend extrem einsam ist, in sozialen Medien Anschluss sucht und dabei eigentlich noch viel mehr allein ist, weil dahinter eine unmittelbare Bezugsperson steht.
Ich glaube, das ist ja auch was, was Sie vorher gesagt haben, dass das eine Wahrnehmung ist. Telefonseelsorge ist eine Wahrnehmung, die wir haben, ist eine, ich glaube, im asiatischen Raum ein offensichtliches Phänomen, dass Leute immer mehr sich zurückziehen und eigentlich dann nur mehr hinter ihrem Computer leben, gerade junge Leute, ganz schwierige Entwicklungen. Also ja, völlig, glaube ich auch. Es ist, SOS Kinderdorf hat das ein paar Mal im letzten Jahr auch benannt, weil die eine Menge wichtiger Arbeit tun und auch heute noch tun, unabhängig von den Dingen, die aufgepoppt sind in dem letzten Quartal. Das soll die anderen Dinge, macht es ja nicht schlecht, die Tag für Tag von ganz vielen geleistet werden. Die haben das auch immer wieder benannt als Thema, dass auch junge Menschen unter Einsamkeit leiden und dass das eben ein gesamtgesellschaftliches Thema und Phänomen ist, das oft Älteren zugeordnet wird, aber bei weitem nicht nur auf Ältere sich beschränkt.
Ja, aber früher hat es eben diese vielen Jugendgruppen, wechseln sich.
Das stimmt, weil sehr viel so an formalisierten Angeboten da ist, nicht? Wenn sozusagen zwischen dem ich mache jetzt keine Scherze, aber das Kind trainiert, das trainiert, hat dieses, jenes, die Eltern sind schon kleine Speditionsunternehmen, um die Kinder von den Aktivitäten zu den anderen zu bringen. Und das ist möglicherweise auch eine etwas schwierige Entwicklung jetzt. Habe ich gelernt, die Zahnpasta geht nicht mehr in die Tube zurück, aber die Frage ist, wie wir damit umgehen wollen. Und ich glaube, dass genau von daher Dinge wie die Sternsinger und so weiter, also sehr einfach basale Aktivitäten, die Menschen miteinander unterwegs sein lassen und damit Freundschaften entstehen lassen oder studentische Verbindungen und, dass alle diese Dinge schon ihre Werte und ihre Bedeutung haben, auch wenn sie heute manchmal ein bisschen belächelt werden oder als unmodern erscheinen. Ja.
Gut, dann danke ich Ihnen noch einmal. Hoppala. Dann danke ich Ihnen noch einmal vom ganzen
Gerne.
Herzen fürs Kommen und für die hoffnungsgebenden Worte.
Bitte. Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Und ein gutes und gesegnetes Jahr Ihnen allen. Dankeschön.
Ich darf Sie nächste Woche einladen, ein Licht in mir geborgen, warum salesianische Pokémon-Karten einen Alltag hoffnungsvoll bereichern. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren von dem Titel. Es wird wirklich der Pater Sebastian von der Pfarre Karsgraben kommen und wird über das Thema sprechen. Er hat einen vollkommen anderen Ansatz, aber Sie werden belebend und erfrischend hinausgehen. Kann ich Ihnen garantieren. Gut, Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Bis vielleicht nächste Woche. Gut, danke.
Dankeschön.
Kaffee bringen oder kommen Sie zu mir nach vor? Kaffee, Mehlspeis, Tee?
Das ist lieb, Mehlspeis nicht. Einen kleinen Schluck Kaffee trinke ich und dann muss ich weiterlaufen.
Kaffee mit Milch, Zucker?
Mit ein bisschen Milch und ein bisschen Zucker, sehr gerne.
Darf ich Ihnen Ihr Honorar überbringen?
Das ist lieb, aber das spenden Sie der Caritas.
Also.
Gerne der pfarrlichen Caritas.
Also, würde ich Ihnen sonst übergeben?
Ja, nein, das ist lieb. Ich schreibe es Ihnen drauf, bitte an die pfarrliche Caritas.
Oh. Das ist sehr groß. Ja, ganz herzlichen Dank im Namen der Unternehmer. Gebe ich so weiter.
Jawohl.
Vielen Dank.
Ja,
sehr gut. Toll. Ich muss mal kurz, kann man das irgendwo nachlesen oder kurz, kurz hier ausformuliert? Gell?
Ich habe es recht gut ausformuliert.
Kann man das auch nicht unfertig schicken per E-Mail? Geht
das? Das kann ich schon, wenn du es halt nicht herumschickst.
Nein, ich bin wirklich, wenn das will ich gebaut.
Ja, gerne.
Darf ich eine Karte damit? Ja.
Dann gib mir das ein.
Okay. Bitte danke, das war so zum persönlichen Nachdenken.
Bitte sehr, ich hätte dann auch noch eine kleine Frage an Sie.
Ich komme nach hinten, Ja, das klingt ernst.
Und vom Pater Silo an jetzt geredet in der Pfarre zur Auferstehung, nicht?
Bitte?
In der fünften Pfarre.
Ja, das ist auch. Das ist die, genau, das ist die Pfarre, die
im Becken.
Wo so ein. Muss ein 70er-Jahr-Bauer sein oder so.
Ja, also ein junger Bauer, ja.
Ja, und das ist, ich glaube, das ist auch 5. Bezirk, weiß ich, dass es ist, ob es Auferstehung ist, weiß ich nicht.
Und es ist ein Vater hingekommen, ein Orthodoxer, der jetzt das Thema hat, dieses Caritas-Projekt.
Ah, das dürfte, ob das nicht ein anderes, das weiß ich jetzt aber nicht. Ich weiß, dass